und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausbesuch, dem Podcast von Antihelden. Das ist die zweite Folge zum Thema sexualisierte Gewalt. Und heute spreche ich mit Lena von Strohhalm e.V. über Prävention von sexualisierter Gewalt bei Kindern. Hallo Lena, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Hallo.
Bevor wir jetzt gleich in das Gespräch reinstarten oder reinspringen, möchte ich gerne noch auf Folgendes hinweisen. Und zwar werde ich in dem Interview immer wieder Fragen stellen, die sich mit dem unterschiedlichen Erleben von sexualisierter Gewalt bei Mädchen und Jungen befassen. Mir ist bewusst, dass sich dadurch natürlich sozial und kulturell konstruierte Differenzen zwischen den Geschlechtern erneut hervorbringe. Ich halte das aber trotzdem für wichtig, diese konstruierten Unterschiede zu besprechen, gerade um Strategien und Wirkweisen eines Systems aufzudecken, das eine männliche Vormachtstellung, also patriarchale Dominanz, hervorbringt. Zugleich liegen die Ursachen für die überproportionale Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau im Laufe ihres Lebens von sexualisierter Gewalt betroffen ist, in diesem System begründet, das bereits in der Kindheit in das Selbstverständnis der Geschlechter eingreift. Puh. Harter Infoblock. Und nachdem das jetzt geklärt ist, starten wir mit dem Gespräch. Lena, kannst du kurz beschreiben, was Strohhalm e.V. ist?
Ja, kann ich. Strohhalm ist die Fachstelle für Prävention von sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen. Und es gibt Strohhalm seit fast 30 Jahren hier in Berlin. Mhm. Seit fast 30 Jahren sind wir senatsfinanziert. Vorher gab es Strohhalm auch schon, aber als Projekt von Freiwilligen, die hier gearbeitet haben. Strohhalm hat ein Präventionsprogramm entwickelt, das sich vorrangig an Erwachsene wendet, die mit Kindern arbeiten oder leben. Und im Rahmen dieses Präventionsprogramms sollen die Erwachsenen befähigt werden, eine präventive Sichtweise auf die Kinder einzunehmen. Prävention als Erziehungshaltung zu leben, dafür sensibilisiert zu werden.
Das heißt, Erwachsene sind dann vor allen Dingen Menschen, die in Kindergärten und Schulen arbeiten, aber auch Familien?
Genau, wir haben vor allen Dingen den ganzen Bereich Kindergarten, Grundschule. Wir haben aber auch den Bereich der stationären Wohngruppen oder Einrichtungen für Kinder mit Fluchterfahrungen, Fluchthintergründen und so weiter und so fort. Also eigentlich sind es alle Einrichtungen, in denen Kinder leben. Wir waren letztes Jahr in einem Familienzentrum und konnten dort mal ein Puppenspiel auch zeigen. Also es gibt unterschiedliche Einrichtungen, aber vorrangig wenden wir uns an die pädagogischen Fachkräfte, weil wir einfach davon ausgehen und das ist unsere Grundhaltung, dass Erwachsene eben für den Schutz von Kindern zuständig sind und die Kinder sich nicht selber schützen müssen. Für dieses ganze Präventionsprogramm, das ist recht ähnlich aufgebaut in Kita und in Grundschule, sieht es so aus, dass wir uns erstmal hier mit den Fachkräften auseinandersetzen, erstmal sensibilisieren für das Thema, Fachwissen vermitteln. An einem zweiten Termin uns dann nochmal die genaue Kindergruppe anschauen, in die wir dann reinkommen. Im Anschluss daran gibt es dann einen Elternabend, den wir für die jeweilige Kindergruppe dann anbieten. Und danach gibt es für die Kinder im Kindergartenalter, für die 3- bis 5-Jährigen, ein ungefähr 30-minütiges Puppenspiel, was dann die präventiven Botschaften enthält. Für die Kinder in der Grundschule, also für die 3. bis 5. Klasse, haben wir einen 2-tägigen Präventionsworkshop entwickelt. Da kommen wir dann an 2 verschiedenen Tagen in die Schule. Der geht immer den ganzen Schulvormittag und wir arbeiten da mit den Kindern tatsächlich dann zum Thema sexualisierte Gewalt. Was können Kinder tun, denen sowas passiert? Wo können die Hilfe bekommen? Wer ist da eigentlich zuständig? Im Anschluss an dieses 2-tägige Workshop-Programm gibt es dann noch eine Auswertung mit den Pädagoginnen, wo wir das alles nochmal reflektieren. Ja, und wir arbeiten mit den Kindern selber immer mit der Methode von angeleiteten Rollenspielen. So, wir spielen immer eine Szene vor, die geht doof aus. Die Kinder dürfen dann in den Rollen der unterstützenden Freundinnen und Freunde einen positiven Verlauf mitspielen, den wir vorher aber durchmoderieren und uns vorher auch gemeinsam überlegen. Und im Anschluss an diese Workshop-Tage können die Kinder immer noch zu uns kommen. Da haben wir so ein offenes Beratungsangebot für die Kinder. Und dann können die mit allen Themen, die die dann irgendwie haben, zu uns kommen. Und wir überlegen mit den Kindern einfach, was können die damit machen. Mhm. Genau, neben dem Präventionsangebot berät Strohheim nämlich auch noch zu dem ganzen Thema sexuelle Übergriffe unter Kindern. Mhm. Also wie das ist, wenn Kinder anderen Kindern mit was sexuellem Gewalt antun oder die mit was sexuellem ärgern. Mhm. Das ist ein Thema, was aus der Prävention rausgegangen ist, nachdem immer mehr pädagogische Fachkräfte hier saßen und gesagt haben, wir haben auch so, sexuellen Missbrauch ist aber irgendwie anders, ist nur so mit Kindern, was ist das eigentlich, ist das noch normal? Mhm. Und dann hat sich drüber hingesetzt und mal überlegt, was ist hier eigentlich normal, was ist eine gesunde kindliche sexuelle Entwicklung, wo enden aber diese einvernehmlichen Aktivitäten und wo beginnen die Übergriffe. Mhm. So, das ist noch der zweite, immer mehr Raum einnehmende Teil der Arbeit von Strohheim.
Diese Rollenspiele, die ihr macht, kannst du da ein Beispiel geben, was das zum Beispiel ist für eine Situation?
Also wir fangen am ersten Tag an mit einer Szene, da geht es um eine Taschengelderpressung, also Gewalt zwischen zwei Kindern. Anhand dieser Geschichte gucken wir uns an, wie vielschichtig kann Gewalt aussehen? Muss bei Gewalt immer körperliche Gewalt stattfinden? Oder wo beginnt eigentlich Gewalt? Und wie fühlt sich das Kind, was Gewalt erlebt? Wie fühlt sich ein Kind, was durch Worte, durch Mimik, durch Gestik eingeschüchtert wird, klein gemacht wird? Und danach schauen wir uns auch an, wie fühlt sich ein Kind, was Gewalt ausübt? So, wie ist dann dieses Machtverhältnis unter diesen Kindern? Wir können daran schon ein bisschen diese Struktur erarbeiten. Mhm. So, was ist ein Machtgefälle? Wo fängt es an? Wie fühlt sich das an? Wie handlungsfähig bin ich, wenn ich mich ohnmächtig fühle, weil ich ein Machtgefälle da habe, weil ich einfach in einer Angstsituation mich befinde? Mhm. Und wir gucken uns anhand dieses Rollenspiels auch schon an, wer hat die Verantwortung bei so einem Handeln? Wenn ich es nicht schaffe, mich in einer Angstsituation zu wehren, habe ich Schuld an der Situation? Bin ich schuld, wenn mir mein Taschengeld abgezockt wird oder bin ich es nicht? Mhm. So, und wir kommen dann klar darauf hin, dass nur die Person, die so Gewalt ausübt, schuldig ist, nicht diejenige, der das passiert. Mhm. Anhand dieses Rollenspiels arbeiten wir uns dann vor, arbeiten kurz zu dem Thema gewaltfreie Erziehung, was den Übergang schafft von Gewalt unter Gleichaltrigen zur Gewalt von Erwachsenen zu Kindern und gucken uns danach eine weitere Form von Gewalt an, nämlich wie das ist, wenn Erwachsene Kindern mit was sexuellem Gewalt antut, wie das aussehen kann.
Also ihr arbeitet euch so langsam vor.
Genau. Mhm. Und dann haben wir das Rollenspiel zum Thema sexualisierte Gewalt. So, da haben wir zwei verschiedene Rollenspiele. Wir haben einmal eins von einem Kind, das Kara heißt. Und die Kara erlebt sexualisierte Gewalt durch ihren Onkel. Und dann haben wir eine Geschichte von einem Kind, der heißt Kai. Und der Kai erlebt sexualisierte Gewalt durch den Fußballtrainer. Mhm. Und die Kinder in den Klassen können sich dann vorher entscheiden, ob sie die Geschichte sich von Kara anschauen wollen oder die von Kai. Mhm.
Wo fängt denn sexualisierte Gewalt an? Also wo ist da die Trennlinie?
Also wir verstehen unter sexualisierter Gewalt alle Handlungen, die Erwachsene oder Jugendliche ab 14 Jahren an oder vor oder mit einem Kind durchführen und denen das Kind aufgrund der emotionalen, psychischen, physischen, kognitiven Unterlegenheit überhaupt nicht mehr willentlich zustimmen kann. Mhm. So, und die Täter, TäterInnen nutzen hier natürlich dieses natürliche Machtgefälle aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten der Kinder zu befriedigen. Wobei die Sexualität hier nur ein Mittel ist zum Zweck. Aha, also okay. So die Sexualität wird genutzt, um Gewalt auszuüben, einfach weil uns Sexualität, das ist unser Wesenskern. Das heißt, wenn ich mit was sexuellem Gewalt ausübe, treffe ich die Menschen auch in ihrem Wesenskern. Ich kann deshalb damit so gut und so leicht verletzen. Und sie suchen sich eben gezielt Kinder aus, Leute, die sowas machen, weil da das Machtgefälle schon größer ist. Ich kann natürlich auch sexualisierte Gewalt zwischen zwei Erwachsenen ausüben, ist aber anstrengender, so, weil dann muss ich erstmal noch so ein Machtungleichgewicht herstellen, muss ich vielleicht noch Angst einjagen zusätzlich. oder andere Formen von körperlicher Gewalt noch ausüben, damit das gut klappt.
Du hast gesagt, dass Sexualität dabei nur Mittel zum Zweck ist. Also es geht gar nicht jetzt primär dann um den Lustgewinn, sondern es geht um etwas anderes. Kannst du beschreiben, was das ist?
Worum es geht um das geht? Ausüben von Macht. Mhm. Und das ist das zentrale Motiv. Mhm. So Lustgewinn, ich meine, die Leute könnten ja einfach masturbieren, wenn die Lust hätten. Also wenn das das Zentrale wäre. So, darum geht es ja aber nicht. Mhm.
Und was ist das Bedürfnis, das da dahinter steht, diese Macht ausüben zu wollen?
Das ist eine gute Frage. Das fragen die Kinder auch immer wieder in Workshops. Aber warum machen die das eigentlich? Warum wollen die sich mächtig fühlen? Ich kann die Frage nicht komplett beantworten.
Mhm. In unserem Telefonat hast du davon gesprochen, dass es auch Formen von sexualisierter Gewalt sind, wo es gar nicht unbedingt zu Körperkontakt kommen muss. Kannst du beschreiben, was das für Hands-off-Formen von sexualisierter Gewalt sind?
Es ist sehr unterschiedlich. Eigentlich können alle Situationen, die sexualisiert werden, auch eine Form von sexualisierter Gewalt darstellen. Ich kann Leute so angucken. Mhm.
Den Bodyscan machen, ja, einmal von oben nach unten und wieder zurück.
Genau, wir haben das in der Szene mit dem Onkel, wo der die Kara begrüßt. Mhm. Sie sitzt neben ihm und er schaut sie einfach erstmal so an. Der geht dann so von oben nach unten und wieder zurück, verweilt auf ihren Brüsten, so verweilt bei den Oberschenkeln mit seinem Blick. Und die Kinder merken, der hat so komisch geguckt. Mhm. Und da fängt es an, dass es unangenehm wird. Und es hat was Sexualisiertes. Und die Kinder spüren das. Und es ist nicht mal ausgesprochen an der Stelle und es ist trotzdem da und es ist sichtbar. Mhm. Natürlich haben wir den ganzen Bereich von verbalen sexualisierten Übergriffen. Also an dem Punkt, wo ich rumrenne und sage, du Nutte, du Fotze, du Hure, du Schlampe, da bin ich hart im Bereich von sexuellen Übergriffen. Wir haben Situationen, die scheinbar harmlos in Spiele mit eingebaut sind. Wenn auf dem Schulhof der Lehrer, die Lehrerin die Kinder hochwirft in einer Art und Weise, wo man sich denkt, warum wirft der denn die großen Schulkinder hoch? Mhm. So, auch wenn das jetzt ein tolles Fangspiel ist, das den Kindern vielleicht Spaß macht, das macht so ein unangemessenes Nähe-Distanz-Gefühl. Und viele sind irritiert, ohne dass sie es sofort in Worte fassen können. Aber ich glaube, die Irritation besteht darin, dass es durchaus auch was Sexualisiertes hat in dem Augenblick. Es geht nicht nur ums Fangen. Und dafür haben wir ein Gespür in der Regel. Wir merken, das ist unangemessen. Es fühlt sich nicht richtig an in dem Kontext.
Wie hängt die Erziehung von Kindern mit später möglicherweise erlebten sexualisierten Gewalttaten zusammen?
Es gibt Risikofaktoren, die das wahrscheinlicher machen, dass Kinder sexualisierte Gewalt erleben. Mhm. So, natürlich ist eine Erziehungsinstanz immer die Familie. So, und wir wissen, dass Familien oder Kinder, die in Erziehungsumfelden aufwachsen, wo es besonders viel Gewalt gibt, wo Kinder also die Botschaft mitkriegen im Erziehungsalltag, du bist nicht schützenswert, dein Körper ist nicht schützenswert, du bist überhaupt nichts wert und ich kann über deinen Körper und über dich bestimmen und damit umgehen, wie ich möchte. Ich kann dich klein machen, ich kann dich erniedrigen, ich kann dich abwerten, weil ich groß bin und du bist klein. Diese Kinder haben es natürlich besonders schwer, dann in einer Situation von sexualisierter Gewalt zu sagen, du Entschuldigung, das ist mein Körper und so und ich möchte das gar nicht. Mhm. Weil diese Kinder ja schon im Alltag die Erfahrung gemacht haben, ich habe keinen Wert. Diese Kinder können ihren eigenen Wert dann natürlich auch überhaupt nicht verteidigen oder nach außen hin definieren. So auch stellt dann die sexualisierte Gewalt keine grundsätzliche Irritation mehr zu dem da, was sie ja sonst erfahren. Also es tut dann eben am Po weh, wenn ich gehauen werde, oder es tut mir im Gesicht weh, wenn ich eine Ohrfeige kriege. Und dann tut es mir eben irgendwie in der Scheide weh, weil da irgendwer seine Finger reingestopft hat. So, das ist einfach nur ein anderer Schmerz an einer anderen Stelle, aber es ist nicht grundsätzlich sich unterscheidend von meinem Erziehungsalltag. Ein anderes Risikofaktor haben Kinder, wenn die so sehr deprimierend oder deprivierend erzogen werden. Das heißt, Kinder, die im Erziehungsalltag eigentlich gar nicht wahrgenommen werden. Mhm. So emotionale Vernachlässigung, dieses ganze Thema. Kinder, die spüren, eigentlich interessiert sich keiner für mich. Die sind so darauf angewiesen, jemanden von außen zu suchen, der sie wahrnimmt, der für sie da ist, der dem Kind vermittelt, du bist ein besonderes Kind und ich finde dich toll. Diese Kinder sind sehr leicht zu manipulieren, weil wir brauchen das. Wir brauchen, dass uns irgendwer einfach lieb hat und toll findet. Und wenn ich dann dafür einen Preis bezahlen muss, weil ich es nicht für umsonst bekomme, dann zahle ich den Preis dafür. Mhm. So, und dann halte ich irgendwie mal still oder streiche hier ein bisschen den Penis. Und dafür geht aber jemand mit mir ins Zoo und fragt nach, wie es mir geht. So, dieses Kind wird ein Täter, Täterin nicht preisgeben. Die wird nicht riskieren, dass der einzige Mensch, mit dem es irgendwie Zeit verbringen kann, wegfällt. Es ist also ein super Schutz für die Täter, Täterin, sich solche Kinder auszusuchen. Ein anderes Risiko haben Kinder, die so einen sexualfeindlichen, sexual taborisierenden Erziehungsumfelden aufwachsen. Also Kinder, die schlichtweg keine Wörter haben für ihren Körper, aber auch keine Wörter haben für das ganze Thema Sexualität. Mhm. Wir hatten eine Erzieherin hier, die sprach von einem Kind, das hatte sich anvertraut, es war 4 Jahre alt, das Kind. Sie sagt, ich mag nicht, dass der Erzieher mit meinem Brötchen spielt. Und die Erzieherin hat da sehr adäquat drauf reagiert und meinte, ja, ich mag auch nicht, wenn man mit Essen spielt, ich sag ihm das nochmal. Hätte dieses Kind sagen können, der Erzieher, der macht was an meiner Vulva, was ich nicht mag, der fässt in meine Scheide, dann hätte diese Erzieherin anders reagiert. Mhm. Konnte sie aber nicht, weil das Kind keine Worte hatte. Das nutzen Täter, Täterinnen aus, so diese Unwissenheit von Kindern und auch diese Neugier, wenn Kinder überhaupt nicht fragen dürfen rund um das Thema Sexualität, dann bleibt da ganz viel offen. Und dann suchen sich die Kinder andere Informationsquellen. Mhm. So im Worst Case ist das YouTube oder Google. Die Information da ist in der Regel nicht kindergerecht. Mhm. So, die ist auch nicht präventiv ausgelegt. Und dann haben wir da 4-, 5-jährige Kinder, die irgendwie erfahren, wie Arschficken geht, die aber überhaupt keinen emotionalen Bezug zu dem ganzen Thema haben, weil sie den nicht erfragen dürfen. Wir haben den Risikofaktor noch von Kindern, die sehr geschlechtsstereotyp aufwachsen, also so klare Mädchenrollen, klare Jungsrollen erlernen müssen. Und da wird Mädchen häufig anerzogen im Laufe ihrer Sozialisation als klassisches Mädchen. Du sollst lieb sein, du sollst brav sein, du sollst fürsorglich sein. Ich schenke dir eine Puppe, dann kannst du schon mal üben, wie das später ist, wenn du dann eine richtige Mami wirst. Jetzt bist du eine tolle Puppenmami und du kannst ja schon mal hier mit dem kleinen rosa Staubsauger üben, weil dann weißt du auch, wie man das Haus sauber macht. Dann kannst du noch ein leckeres Süppchen kochen. Mach dich aber bitte nicht schmutzig dabei und sei nicht so laut dabei. Fall bitte nicht auf, aber bitte sorge dich um alle. Jetzt kann ich als Täter, Täterin sehr gut hinkommen zu dem Kind, zu dem klassischen Mädchen und sagen, und weißt du, mit der Tante, da läuft es ja nicht mehr so gut, aber bei dir, da bin ich so richtig glücklich. Bei dir kann ich so richtig ich sein, ne? Mhm. Gib mir doch mal so einen schönen, dicken Kuss, weil dann fühle ich mich so richtig gut. Und sag das bloß keinem, ne? Weil wenn du das sagst, dann kriege ich ja Ärger. Du willst doch nicht, dass die Familie traurig ist, oder? Willst du nicht, dass dein Lieblingsonkel Ärger bekommt, ne? Mhm. Vielleicht muss ich dann sogar ins Gefängnis. Das wäre doch schlimm, ne? Da willst du doch nicht dran schuld sein. Dieses Mädchen sagt nichts. Die hält den Mund und lässt das alles mit sich machen, weil dann geht es dem ja gut. Mhm. So ein klassischer Junge hingegen lernt ja häufig, hat keine Angst, kennt keine Schmerzen. So, und wenn irgendwas ist, ja, dann wehrst du dich halt. Ist doch klar, bist doch ein Kerl. Nun ist dieser Junge mittlerweile dann halt so erzogen, dass er seine ganzen Angstgefühle nicht mehr hören darf. Der darf die nicht mitkriegen. Das heißt, wenn der eine bedrohliche Situation erlebt, geht der mit. Weil im Worst Case kann ich auch mit Unbekannten mitgehen, weil wenn da was passiert, na, dann hau ich dem halt eine rein. Bin ja ein Junge. Dann ist der da und hat aber dann dieses Machtgefälle so und hat plötzlich dann doch Angst und kann sich gar nicht wehren. Jetzt hat er ein Riesenproblem, weil jetzt müsste der da rausgehen und eigentlich müsste der sein komplettes Männlichkeitskonzept in Frage stellen, wenn der erzählt, ich habe jetzt hier aber Gewalt erlebt. Und das schafft ein Junge nicht. Das schafft er nicht mit 8 und auch nicht mit 14 und auch nicht mit 20, weil das ein Riesending ist. Das ist also ein super gutes Opfer. Auch werden Jungs, die klassisch als Jungs erzogen werden, häufig sehr homophob erzogen. Der hat also noch eine Angst. Hat er die sexualisierte Gewalt durch einen männlichen Menschen erlebt, dann muss der Junge damit rechnen, dass der selber irgendwie jetzt schwul infiziert ist oder der hatte schon was Schwules an sich, weil sonst hätte der Mann mich ja gar nicht als Opfer ausgesucht. Oder ich bin jetzt, also irgendwas ist ja an mir falsch. Oder vielleicht hat mir das sogar Spaß gemacht. Ja, vielleicht hat der Körper des Jungen reagiert, vielleicht ist der Penis irrigiert geworden, was ja durchaus passieren kann bei einer sexuellen Stimulanz. Das heißt aber nicht, dass es dem Jungen Spaß gemacht hat, dass er das schön fand. So, jetzt musste er aber mit diesem ganzen Chaos in sich klarkommen und das irgendwie mit sich regeln und das schaffen die meisten nicht. Deshalb brauchen viele Männer ja wirklich sehr lange, bis sie darüber reden können. Ich habe es irgendwo mal gelesen, dass die meisten Männer sich um die 40 erst anvertrauen, wenn die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Da wir wissen, dass ein Großteil der Kinder, nämlich die hauptbetroffenen Gruppe, die Kinder im Grundschulalter sind, rennen die Männer also ungefähr 30 Jahre mit ihrer Opfererfahrung rum, bevor die schaffen, das in Worte zu fassen. Und das ist verdammt lang, weil ich dann 30 Jahre lang nicht daran arbeiten kann. Mhm. Das heißt, ich muss 30 Jahre mit so einem Trauma rumrennen. Ist also eine schwierige Nummer. Haben die Jungen sexualisierte Gewalt durch eine Frau erlebt, wird das Ganze häufig so umgedeutet, um diese eigene Opferverletzlichkeit nicht spüren zu müssen, dass man eben irre früh in die Liebe eingewiesen worden ist. Ja, ich habe mir da schon ganz früh, ich hatte dann so eine ältere Freundin, aber die hat mich dann zum Mann gemacht.
Das ist was, was Jörg auch berichtet hat, ja.
Ja, also es ist ein Schutzmechanismus und es ist okay. Ich werde niemandem vorschreiben, wie er oder sie mit ihrem Trauma umzugehen hat. Mhm. Es ist nur auf Dauer nicht gesund. Das ist das, was dabei rauskommt. Ich kann es umdeuten, es ist alles in Ordnung, aber es ist auf Dauer nicht gesund. Und es hinterlässt Spuren. Ja, das ist so ein bisschen das Risiko bei den klassischen Jungs in ihrer Opferwerdung sozusagen. Wenn ich einen Jungen aber als klassischen Jungen erziehe, dann erziehe ich dem häufig auch Empathie ab. Ich erziehe den so, dass der nicht mehr hinhört auf das Nein von anderen, weil Nein gibt's nicht. Du nimmst dir, was dir zusteht und dir gehört die Welt. So, Männlichkeit und männliche Potenz wird häufig noch gleichgesetzt. So, um Mann sein zu müssen, muss man eben auch sexuell echt gut potent und drauf sein. Da muss man Erfahrungen haben und muss auch da einfach mega aktiv sein, darf nicht versagen. Solange das so gekoppelt ist, wird es den Jungen verdammt schwer gemacht, weiche Gefühle, sanfte Gefühle, zärtliche Gefühle, ängstliche Gefühle, Gefühle von, das habe ich noch nicht so gut drauf, zuzulassen. Das heißt, die müssen auf Gedeih und Verbrechen hier auch sich über die Grenzen anderer hinwegsetzen, um ihre Männlichkeitsrolle erfüllen zu können. Und damit erziehe ich die aber auch zu potenziellen Tätern. Und das ist ein Riesenrisiko dabei.
Aber das ist ja, das bewegt sich ja aber im Rahmen einer bestimmten Form der Sexualität oder der Ausübung von Sexualität, also eben von so einer pseudovirilen, irgendwie dominanten Form von Auslebung von Sexualität, oder?
Ich glaube, dass patriarchale Sexualität, und wir leben in einem patriarchalen System, grundsätzlich eine sehr eingeschränkte Form von Sexualität darstellt. Also Sexualerziehung heißt ja auch heute noch, wir stecken irgendein männliches Körperteil in irgendein weibliches Körperteil rein. Das ist die Vermittlung von Sexualität. Sexualität ist, wenn der Mann dann sich anfasst und dann kriegt er ein steifes Glied und dann steckt das in die Scheide von der Frau und dann spritzt bei einem ganz großen Glücksgefühl ganz viel Samen raus und dann wird die Frau schwanger. Also das ist ja die Kurzfassung von Sexualerziehung für Kindergarten, Vorschule und Grundschule. Ja, es ist heute nicht sehr viel diverser und das ist das Problem.
Kannst du definieren, wie du dir wünschen würdest, dass eine gute Sexualaufklärung oder Sexualerziehung aussehen könnte, was man da besprechen müsste?
Ich würde immer anfangen, erstmal mit Gefühlen. Wie fühlt sich das denn an, wenn ich Sinnlichkeit erlebe? Denn eigentlich ist Sexualität Sinnlichkeitserfahrung mit mir oder mit anderen. Das wäre für mich der Einstieg. Was fühlt sich schön an bei mir, wenn ich meinen Körper anfasse? Oder was fühlt sich schön an, wenn andere meinen Körper anfassen? Und wer darf meinen Körper eigentlich anfassen? Wem möchte ich das erlauben? Wem möchte ich das nicht erlauben? Wenn ich diese Themen mit Kindern thematisiere oder mit Kindern erlerne, mit Kindern bespreche, mache ich hier ganz viel Prävention an der Stelle. Mhm. Ich könnte an der Stelle nämlich direkt mal eingrenzen, Sexualität, Sinnlichkeitserfahrung geht immer nur im Konsens, alles andere ist Gewalt. Mhm. Das geht also nur, wenn ich oder mein Mensch, der mit mir gerade meinen Körper angucken will oder mit dem ich seinen Körper angucken oder anfassen will, das wollen. So, und wenn das kein Konsens ist, dann geht das nicht. Und ich kann hier auch gleich sagen, das dürfen nur immer so Leute machen, die ungefähr auf einem Alterslevel liegen. Was dann heißt, Kinder und Jugendliche geht nicht. Kinder und Erwachsene geht auch nicht. Funktioniert gar nicht. So ist so wie ein Kinderschuh und ein Erwachsenenschuh. Kann ich ja auch nicht einem Menschen anziehen. Passt halt nicht. Damit könnte ich den Kindern nämlich Regeln mitgeben und sie wieder schützen, weil dann hätten die eine Sprachfähigkeit. Die könnten dann im Falle von einem Erzieher, der vielleicht ein Brötchen anfasst, sagen, das ist aber komisch, weil der darf der doch gar nicht. Der ist ja groß, der darf ja gar nicht meine Vulva anfassen. So, und ich könnte mit den Kindern an der Stelle auch gleich die Geschlechtsmerkmale besprechen. Feststellen, die meisten Menschen haben eine Vulva oder einen Penis. Manche haben auch eine Vulva und einen Penis. Viele Menschen, die eine Vulva haben, haben eine Scheide, nicht alle. Viele Menschen mit Scheide und mit Vulva haben auch eine Gebärmutter. Oder die kriegen später Brüste. Also ich könnte das alles damit reinmachen.
Ja.
Das wäre Sexualerziehung. Und ich könnte den Kindern hier die Spielregeln mitgeben für Spiele von Körperentdeckungen. So, Kinder dürfen ihren Körper entdecken mit sich oder mit anderen. Es gibt ein paar Spielregeln dazu. Und es ist gut, wenn die Kinder die vorher haben, weil wenn sie die vorher nicht haben, sind Übergriffe ja auch vorprogrammiert. So, das heißt, die müssen wissen, wir stecken nichts in unsere Körperöffnungen rein, weil das Kindern nicht gut tut. So, wir stecken keinen Penis ins Poloch, wir stecken keinen Penis in die Scheide, wir stecken keine Finger in die Scheide, wir stecken auch keine Finger oder Gegenstände in das kleine Loch vom Penis, ist nicht drin. Und wir stecken keine Penisse in den Münder oder in die Nasen oder in die Ohren von anderen Kindern. Wenn es ausgesprochen ist, wenn es da ist als Regel, können sich Kinder dran halten und können aber auch im Falle von Übergriffen darüber sprechen. Und dann, guck mal, der hat das gar nicht gemacht, das war nicht voll doof. Hat auch unsere Erzieherin gesagt, dass wir das nicht dürfen und jetzt macht er es trotzdem. So, dann wäre es in Ordnung. Dann wäre es nicht mehr so tabuisiert.
Man hat dann schon so ein Handwerkszeug irgendwie, womit
definitiv.
Man sich ausdrücken und dadurch dann auch zu Wehr setzen kann.
Also das ist so ein Teil der Sexualerziehung. Dann Sexualerziehung ist es Diversität, ne? Also so die ganze geschlechtliche Vielteil. Was gibt's da alles? Wen gibt's da alles? Das einfach offen zu gestalten. Dann Sex nicht als Geschlechtsverkehr oder Penetration zu reduzieren, sondern Sexualität wirklich zu öffnen für diese Sinnlichkeitserfahrungen, die Menschen allein oder miteinander machen können, teilen können, wenn sie das möchten. Vielfalt von Beziehungsformen fällt da rein. Wer wohnt wie mit wem, wer ist wann wie mit wem, eine Familie. Müssen Familien zusammen wohnen oder können Familien nicht eigentlich auch getrennt wohnen? So, all das wäre da mit drin. Und danach kann ich, wenn ich Lust habe, auch die Schwangerschaft thematisieren. Als ein mögliches Thema von Sexualerziehung. Ich kann es auch erstmal weglassen. Also mir persönlich ist es immer total egal gewesen, in welchem Monat das Baby wie aussah. So, manche finden es spannend, wenn es jemand spannend findet, können es ja gerne machen. Aber es ist nur ein Teilbereich davon.
Wie kann denn Prävention in Institutionen aussehen? Also du hast davon gesprochen am Anfang, dass ihr euch ja hauptsächlich mit Erwachsenen beschäftigt, die in Einrichtungen von Kindern und Jugendlichen tätig sind. Und was sind Konzepte, die ihr denen mit an die Hand gibt, wie sie Prävention umsetzen können?
Was Institutionen als erstes brauchen, ist Wissen oder was die Mitarbeitenden in Institutionen brauchen. Das Wissen um sexualisierte Gewalt. Was ist sexualisierte Gewalt und warum haben wir sexualisierte Gewalt? Wer übt die aus und was sind die Risikofaktoren? Also die Risikofaktoren, die ich ja vorhin schon auch für die Erziehung genannt habe, die sollten unbedingt auch Mitarbeitende kennen und die sollten dann auch sich auseinandersetzen mit Strategien von Tätern und TäterInnen. Also wie gehen die vor, um sexualisierte Gewalt auszuüben? weil sie mit diesem Wissen in der Prävention einfach alles machen können, um den Risikofaktoren was entgegenzusetzen und dem Verhalten der Täter, TäterInnen. Das ist eigentlich die Antwort der Pädagogik darauf. Mhm. So, das Gegenteil zu dem, von dem zu leben, was die Täter, Täterinnen leben. So, und dazu muss ich aber eben mich auch mit den Strategien auseinandersetzen und ich muss wissen, dass sexualisierte Gewalt nicht einfach so passiert. Es wäre schön, wenn das in den Ausbildungen verankert wäre von Menschen, die in pädagogischen Kontexten arbeiten.
Ist nicht.
Ist es nicht.
Und wie kann Prävention an Familien herangetragen werden und in Familien umgesetzt werden?
Tatsächlich genau auch durch die Institutionen von Kindergarten, Grundschule. Mhm. In meinem Wunschdenken.
Ja, gerne. Genau. In der Vision.
Ja, würden natürlich alle heranwachsenden Elternteile eine Schulung bekommen. Mhm. So, die würden einfach statt Geburtsvorbereitungskurs und Erziehungsvorbereitungskurs bekommen. Der wäre dann auch länger als nur diese 3-4 Stunden vom Geburtsvorbereitungskurs. Mhm. Und die hätten natürlich auch die Möglichkeit, im Elternsein immer wieder sich fortbilden zu dürfen. Also Elternsein ist ja auch schwer. So muss man ja alles erstmal lernen. Und ich denke immer, mein Gott, wäre doch toll, wenn es einfach viel mehr Angebote dafür gäbe. Und Eltern da ganz gezielt auch zu dem Thema sexualisierte Gewalt und gewaltfreie Erziehung geschult werden. Mhm. Damit die sich da auskennen und dann auch was machen können. Abgesehen davon gibt es natürlich auch hilfreiche Kinderbücher. Ein paar stehen hier bei uns im Büro. Wenn wir mit den Lehrerinnen und den ErzieherInnen die Vorbereitung machen, gucken wir uns tatsächlich auch die Bücher an, empfehlen denen auch tatsächlich viele Bücher, weil es einfach gut ist, wenn die Kinder einen täglichen Zugang zu den Themen haben. Die müssen nicht exklusiv gehandelt werden. Das ist nichts, ein Aufklärungsbuch ist nichts, was irgendwie im Regal der Erwachsenen stehen sollte. Mhm. Und Kinder sollen sich das einfach auch angucken dürfen. In der ganzen Diversität, die es da gibt. Mhm. Wenn Kinder da einen täglichen Zugang zu haben, dann haben die gute Botschaften. Und wenn die Erwachsenen um sie herum diese Botschaften dann auch leben im Alltag, und auch das gucken wir uns in Vorbereitungen an. Wie schaffe ich es denn, die Präventionsthemen in meinen Alltag einzubauen? Mhm. Wenn Kinder diese Botschaften gelebt bekommen und selber leben dürfen, dann haben die einen höheren Schutz vor sexualisierter Gewalt. Weil die dann schneller irritiert sind von den Strategien der Täter, Täterin. Mhm. Und wer irritiert ist, der spricht. Und Kinder, die sprechen, holen sich Hilfe. Und damit können sexualisierte Gewalthandlungen in ihren Anfängen tatsächlich aufgedeckt werden und beendet werden. Mhm. Und das ist das ganze Geheimnis der Prävention. Mehr ist das gar nicht. So.
Im Gespräch mit Jörg von Tauwetter, den wir ja im letzten Podcast gehört haben, ist angeklungen, dass es durch die Auseinandersetzung mit der Thematik der Prävention von sexualisierter Gewalt auch zu so einem Unwohlsein kommen kann. Also bei den Erwachsenen auch, wie kann ich mit meinem Kind eigentlich noch umgehen? Können wir da einmal drüber sprechen, wie viel Nähe zwischen Erwachsenen und Kindern eigentlich in Ordnung ist? Und wo da die Grenzen verlaufen?
Die Frage ist immer, wessen Gefühl nach Nähe muss hier eigentlich befriedigt werden? Bin ich der Erwachsene, der zu meinem Kind hingeht und sagt, komm, du musst mich küssen, weil ich muss jetzt unbedingt küssen? Dann hat das eine Schräglage. Mhm. So, kommt mein Kind auf mich zu und gibt mir einen Kuss, weil mein Kind gerade freiwillig mir einen Kuss geben möchte. Und ich bin damit in Ordnung, weil ich auch gerade einen Kuss bekommen möchte. Dann ist das doch eine wunderbare Sache. Da kann ich ganz viel Nähe leben. So, aber wenn mein Bedürfnis hier im Vordergrund steht, dann sollte ich mir vielleicht einfach andere Gleichaltrige suchen oder Gleichgroße suchen oder auf einem gleichen Machtlevel Stehende suchen, mit denen ich meine Bedürfnisse ausleben kann und die eben nicht auf Kosten meiner Kinder befriedigen. Mhm.
Und umgekehrt, wenn jetzt ein Erwachsener das Gefühl hat, ich brauche eigentlich mehr Distanz von meinem Kind und das Kind hat aber einen größeren Näheanspruch.
Dann tut der Erwachsene im Sinne der Prävention ganz gut daran, hier auch eine Vorbildfunktion einzunehmen und zu sagen, weißt du was, das ist mir gerade zu nah. Mhm. Ich finde es toll, wenn wir kuscheln, aber ich möchte nicht, dass du meinen Busen dabei anfasst. Mhm. Weil ich finde meinen Busen, den mag ich lieber alleine anfassen. Mhm. Wäre eine wunderbare Botschaft ans Kind. Mhm. So, und zeigt auch wieder meine Vorbildfunktion. Guck mal, wir dürfen selber bestimmen, mit unserem Körper umzugehen. Ich darf das und du darfst das natürlich auch. So. Haben sie doch alle dran gewonnen. Und für eine Einrichtung helfen Schutzkonzepte. Klar, das Erarbeiten von Verhaltenskodexen, von einem Schutzkonzept, wo ich im Team mir auch Gedanken mache, wie viel Nähe, wie viel Distanz wollen wir leben? Was finden wir denn angemessen? Was finden wir unangemessen? Und die werden in der differenzierten Ausgestaltung unterschiedlich sein, weil die Teams unterschiedlich sind und weil die mit unterschiedlichen Klientelen arbeiten. Wenn ich in einer Krippe arbeite, habe ich mehr Nähe, als wenn ich im Grundschulbereich arbeite. Die meisten Menschen, die in einer Krippe arbeiten, wissen das auch schon vorher, dass da mehr Nähe stattfindet. So, weil die Kleinkinder brauchen einfach viel mehr auch körperliche Nähe, als dann eine Erstklässlerin oder ein Erstklässler. Aber hier auch zu gucken, was finden wir gut, was ist unser Maß für Nähe. So, das sind Ausgestaltungsprozesse von den Teams, wo die in Austausch gehen müssen. Und wo es dann hilfreich ist für alle, sich das auch mal zu verschriftlichen, das aufzuschreiben. Weil das eine Orientierung geben kann für alle. Es gibt mir eine Orientierung für außen, weil ich sehr transparent habe. Ah, das und das machen die, das ist ja super oder finde ich auch nicht super. Aber wie auch immer, ich habe es transparent. Ich kann mich dann dafür oder dagegen entscheiden. Für mich als Mitarbeitende ist das aber auch super. So, weil ich da einfach total abgedeckt bin. Und nee, wir haben uns hier so vereinbart, dass wir das so machen. Deshalb machen wir das so. Und ich kann auch gleich wieder gucken, boah, da ist jetzt eine Mitarbeiterin, die hält sich da aber nie dran. Warum nicht? Das finde ich komisch, wenn wir eine Regel aufstellen, dann soll die doch bitte auch gelegt werden. Und jetzt können wir hier auch wieder in Austausch gehen. Leben wir die Regel alle nicht, weil unsere Regel doof ist? Na, dann müssen wir uns eine neue Regel überlegen. Oder ist es nur ein einziger Mensch, der sich irgendwie über diese Regel hinwegsetzt? Dann kann ich doch mal nach dem Motiv fragen, warum machst du das? Oder da genauer hinschauen und dann in Austausch gehen. Und damit mache ich mich sicherer als Einrichtung.
Aber dieses Aufstellen von Regeln, das sind ja immer auch Aushandlungsprozesse. Und jetzt zum Beispiel auch zwischen Elternteilen, wenn jetzt irgendwie der eine Elternteil mehr Nähe gut findet als der andere und so. Wie kann man da produktiv oder wie kann man eine Sprechart finden, dass man produktiv mit diesen Unterschieden umgeht? Dass man sich quasi auf ein Level einigt oder so, aber gleichzeitig über die Thematik konstruktiv sprechen kann.
Ich glaube, es wird nur funktionieren, wenn Eltern ein grundlegendes Vertrauen in den anderen Elternteil haben. Also oder die Menschen, die zusammen das Kind erziehen. Das werden auch nicht immer die Eltern sein. Aber die Erziehenden sollten erstmal so ein grundlegendes Vertrauen und einen grundlegenden Respekt miteinander leben. So, sonst wird es eh schwierig mit Aushandlungsprozessen. Die Machtkriterien, Machtgefälle, Hierarchiestruktur, Nummern müssten transparent benannt werden. So, es muss sagen, aufgrund deiner Überlegenheit finde ich das schwierig, wenn wir hier irgendwie eine Gleichheit herstellen wollen, die es vielleicht gar nicht gibt. So, unser Kind kann nicht gleichberechtigt mitentscheiden, weil es das und das und das noch nicht gleichberechtigt abschätzen kann. Das heißt, das muss transparent kommuniziert werden, wo vielleicht auch nicht ein komplettes, gleichberechtigtes Miteinander gelebt werden kann. Das muss klar sein. Dann ist das Maß aller Dinge des Kindes wohl. Also so, da hört eh auch der Spielraum auf, mit was gestehe ich dir zu, was gestehe ich mir zu. So, das Kindeswohl ist da die Grenze, ne? die rote Linie tatsächlich. Und innerhalb dieses Rahmens können wir dann einfach miteinander sprechen. Oder sollten Eltern miteinander sprechen. Es wird schwierig, wenn Eltern anfangen, bestimmte Ängste nicht mehr zu kommunizieren und die immer unterschwellig aber da mitleben. So, das halte ich nicht unbedingt für eine gesunde Art der Kommunikation. Es wird sich dann aber auch in vielen anderen Bereichen zeigen und nicht nur im Bereich auf sexualisierte Gewalt. Also ich denke, wenn da ja diese Grundvertrauen, dieses Grund, eine Grundoffenheit nicht gegeben ist, dann funktioniert das eh nicht mit der gemeinsamen Erziehung. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann an vielen Punkten kracht und nicht nur an dem Punkt von Prävention. Mhm. So, und ich muss meine eigenen, Hierarchisierungen in Frage stellen und anfangen, mir darüber auch Gedanken zu machen. Meine ganzen Machtpositionen oder Unmachtpositionen klar haben. Also wie wirkt sich meine eigene Sicht auf Kinder auch hier aus? Dann sind wir in den Bereichen Adultismus. Ne? Also so, wie gehe ich damit um?
Mit dieser Adultismus?
Adultismus, diese ständige Höherbewertung des Erwachsenen gegenüber des Kindes, was ja ein Machtgefälle darstellt. Mhm. Wie gehe ich damit um oder wie reflektiere ich meine eigenen Gender- und Geschlechtszuschreibungen? So, wie reflektiert ihn meine Partnerin, mein Partner? So, wie wollen wir da miteinander ins Gespräch kommen? Also all diese ganzen Strukturen, mit denen wir ja täglich permanent uns auseinandersetzen müssen, muss ich mich natürlich auch in meiner Erziehungspartnerschaft auseinandersetzen. Mhm. Leichtest du nicht. So.
Es kommen ja dann vielleicht auch noch manchmal Eifersüchteleien mit dazu, oder? Also jetzt als Elternteil, wo man jetzt dann vielleicht irgendwie ein ausgesprochenes Mama-Kind oder ein ausgesprochenes Papa-Kind hat und dann plötzlich Nähe sehr einseitig stattfindet innerhalb der Familie, kann das, oder stelle ich mir jetzt vor, dass das wahrscheinlich auch vorkommen kann, dass man dann sich vernachlässigt fühlt vom Kind.
Ja, aber auch dann ist das Kind nicht dafür zuständig, dieses Gefühl auszugleichen. Mhm. So, wenn ich merke, ich habe jetzt ein großes Eifersuchtsproblem, dann muss ich erwachsen genug sein, um zu sagen, wow, ich glaube, ich suche mir jetzt Hilfe. Am besten rede ich mal mit irgendwem, der sich voll gut auskennt zum Thema Eifersucht und versuche, mit diesen Menschen darüber zu sprechen. Mhm. So, ich kann das nicht auf mein Kind übertragen. Mhm.
Und also viel von diesen Präventionsmaßnahmen, die wir jetzt ja besprochen haben, haben ja auch damit zu tun, dass man aufmerksamer umgeht in Institutionen beispielsweise, also dass man vielleicht auch die anderen MitarbeiterInnen, Mitarbeiter da nochmal anders sieht vielleicht oder mit einer größeren Aufmerksamkeit denen begegnet und auch im Familienkontext, also weil beispielsweise ja bewiesen ist oder erwiesen ist, dass häufig in Familien sexualisierte Gewalt dann vorkommt, wenn sie stattfindet. Was sagst du zu Menschen, die sich von diesen Präventionsmaßnahmen unter so einen Generalverdacht gestellt fühlen?
Ich finde den Generalverdacht immer schwierig. Ich glaube, wenn eine Einrichtung ein gutes Schutzkonzept verfasst, dann ist das eins, was für alle Mitarbeitenden greift. Und zwar unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Herkunft oder ihrem Status oder whatever. Es muss für alle das Gleiche, die gleichen Arbeitsanforderungen gelten. Es muss für alle auch die gleichen Verhaltenskodexe gelten, die in dieser Institution arbeiten. Wenn das miteinander ausgehandelt worden ist, glaube ich, lässt es wenig Raum für Generalverdacht.
Wenn wir jetzt bei der Aufmerksamkeit bleiben, auch wenn Kinder jetzt vielleicht nicht unbedingt die Sprache haben, über sexualisierte Gewalt, die sie erfahren, sich zu äußern, was gibt es für Anzeichen, die ich vielleicht im Verhalten von Kindern oder so beobachte, die darauf hindeuten, dass dort eine sexualisierte Gewalterfahrung vorliegt?
Es gab in den 90ern so Listen zum Ankreuzen. Hier hast du irgendwie 6 von 10 Symptome und dann ist bestimmt sexualisierte Gewalt. Mhm. Die sind Quatsch. Es gibt kein Syndrom für sexualisierte Gewalt. Mhm. So, alle Verhaltensänderungen, alle Verhaltensauffälligkeiten, alle Wesensveränderungen können auch auf sexualisierte Gewalt hindeuten, müssen es aber nicht unbedingt sein. wenn wir aufmerksam sind, dann sollten wir einfach generell nachfragen, ey, ich kriege mit, du lachst gar nicht mehr so viel. Wie geht's dir denn? So, magst du mal erzählen? Mhm. Also generell so ein Angebot zu schaffen, dass Kinder mit Erwachsenen reden dürfen und sich Hilfe holen dürfen oder über blöde Sachen sprechen dürfen. So. Und generell so eine Atmosphäre zu schaffen, indem ich ja einfach sensibel und aufmerksam bin für die Menschen, die mir anvertraut sind. So, vor allen Dingen, wenn es kleine Menschen sind. Mhm. So, weil das mein Job ist, da aufmerksam zu sein. So, weil das meine Pflicht ist, für kleine Menschen aufmerksam zu sein. Einfach, weil ich ein großer Mensch bin. Und ansonsten, ja, das kann alles immer auch auf sexualisierte Gewalt hindeuten. Also wir haben Kinder, die waren plötzlich mega gut in der Schule, weil das gleich der einzige Bereich ist, den die noch selber kontrollieren können. Gibt aber auch Kinder, die sind plötzlich mega schlecht in der Schule, weil eh schon alles im Chaos ist und dann schaffen sie es mit der Schule auch nicht mehr. Kinder, die plötzlich mega gewalttätig sind und vorher eigentlich voll nett waren. So Kinder, die vorher gewalttätig waren und jetzt plötzlich sich überhaupt nicht mehr wehren und in so einer völligen Starre irgendwie hängen. Am auffälligsten ist es wahrscheinlich noch bei Verletzungen im Genitalbereich. Auch da mag es aber durchaus andere Gründe geben. Ein Kind kann auch wirklich mal blöd hinfallen und auch im Genitalbereich dann Verletzungen bekommen. Mhm. So. Wahrscheinlich ist der einzig wirklich sichtbare Indiz, wenn eine Kinderschwangerschaft vorliegt. Mhm. So, dann können wir davon ausgehen, dass das Kind wirklich irgendwie ja, penetriert wurde oder Samen irgendwie in dieses Kind reingetan wurde. Was anderes, wo ich sage, 100% Sicherheit? Nö. So, zumal wir das eh meistens nicht sehen. Also wenn wir nicht zufällig Kinder auf dem Wickeltisch haben, wo wir vielleicht Bissspuren im Genitalbereich noch sehen könnten, ist bei sexualisierter Gewalt ja das Ding, dass wir es häufig nicht sehen, weil häufig keine sichtbaren Spuren da sind. Mhm. Insofern Aufmerksamkeit, ja, ist, glaube ich, hier das A und O. Immer wieder Momente schaffen, wo Kinder mit uns reden dürfen können, sich anvertrauen können. Hilfreich ist es, wenn Kinder Wissen haben um Folgen von sexualisierter Gewalt. Wenn die wissen, ah, da ist ein Mensch in meiner Einrichtung, die kennt sich voll gut aus mit Kinderrechten. Oder mein Erzieher, der weiß total gut, wie man mit Erwachsenen redet, wenn die blöde Sachen machen. So, das sind dann häufig die Personen, die von Kindern dann auch gezielter ausgesucht werden, weil das dann die Leute sind, die kompetent erscheinen. Mhm. So, das würde helfen.
Ein Bereich, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist die sexualisierte Gewalt zwischen Kindern. Da hattest du jetzt gerade auch schon mal drauf verwiesen und dieses eine Buch
Sina hingelegt. Und Tim.
Genau. Kannst du einmal beschreiben, wie sexualisierte Gewalt zwischen Kindern aussieht, was das sein kann?
Also grundsätzlich sieht die nicht anders aus als sexualisierte Gewalt von Erwachsenen zu Kindern oder Jugendlichen zu Kindern. Auch Kinder untereinander haben Machtgefälle. Mhm. So, die können zum Beispiel durch unterschiedliches Alter da sein oder das Geschlecht, die Geschlechtszugehörigkeit oder Zugeschriebenheit macht ein Machtgefälle. Der soziale Status in der Kindergruppe, der soziale Status der Eltern, das ist so ein Machtgefälle. Ein angenommener oder ein echter Migrationshintergrund kann ein Machtgefälle darstellen für Kinder. Und Kinder nutzen dieses Machtgefälle aus, um sich eben auch auf Kosten anderer groß und stark zu fühlen. Und auch mittels Sexualität. Mhm. So, wir müssen da halt anders eingreifen als bei Erwachsenen.
Wie denn?
Pädagogisch, weil es Kinder sind. Mhm. So, das heißt, ich muss den Kindern erklären, warum das doof ist, warum sich das blöd anfühlt für ein betroffenes Kind, warum das Kindern nicht gut tut, wenn man ihnen einen Stock in den Po steckt, so was das macht vom Gefühl. Und wenn ich Kinder hier emotional erreiche, wenn ich ein übergriffiges Kind oder ein Kind, was sich übergriffig verhalten hat, emotional erreiche und auf der emotionalen Ebene mitteilen kann, warum das andere Kind dadurch ganz traurig sich fühlt, vielleicht sogar gar nicht mehr gut schlafen kann, und ich erreiche, dass es dem Kind leid tut, dass es sagt, boah, so wollte ich das gar nicht machen, erreiche ich wahnsinnig viel mehr, als wenn ich einfach nur sage, was bist du denn für ein schlechter Mensch? Also so. Weil ich damit nämlich erreichen kann, dass das Kind begreift, dass sexualisierte Gewalt nichts Cooles ist. Dass es nichts ist, wo man sich stark und mächtig mitfühlt, sondern was andere traurig macht. Und wenn ich das bewirke bei Kindern, dann habe ich eine sehr große Sicherheit darin, dass sie das auch als Erwachsene nicht mehr wiederholen. Mhm. Wenn Kinder aber solche Informationen nicht bekommen und immer nur merken, wow, ich komme damit durch und es klappt immer voll gut und jetzt macht die ganze Kindergruppe immer, was ich sage, weil die haben schon alle Angst vor mir. Wenn es einfach nicht gestoppt wird, weil Pädagoginnen sich zu dem Thema nicht auskennen, weil Menschen im pädagogischen Kontext sowas nicht vermittelt worden ist, dann erlernen die ganz klar auch Täter-TäterInnen-Strukturen, die sich dann irgendwann auch manifestieren.
Mhm. Ist es nicht auch ein Zeichen, dass von sexualisierter Gewalt, wenn Kinder sich einem Erzieher, einer Erzieherin oder einem Elternteil anvertrauen?
Ja. Wenn Kinder über sexualisierte Gewalt sprechen und den Erwachsenen mitteilen, dass sie das auch erlebt haben, dann dürfen Erwachsene erstmal davon ausgehen, dass das auch stimmt und dass das Kind hier die Wahrheit sagt. Kinder spüren sehr wohl, dass man mit dem ganzen Bereich sexualisierte Gewalt nicht so richtig gut punkten kann. Es ist nicht das Gleiche zu sagen wie, mein Papa ist Feuerwehrmann und hat hier irgendwie 17 Leute gerettet. Das können sich Kinder ausdenken und da können Kinder auch die wahnsinnigsten Geschichten zu erfinden, weil sie sich damit profilieren wollen, sich cool machen wollen. Beim Thema sexualisierte Gewalt spüren sie, das kommt nicht so gut an. So. Das heißt, wenn Kinder darüber sprechen, das trotzdem machen, obwohl sie ahnen, das kommt nicht so gut an, können wir davon ausgehen, dass das einfach stimmt. Also so dieses, die Angst davor, vor den falschen Beschuldigungen, die mag bei Jugendlichen oder bei Erwachsenen anders gelagert sein als im Kindesalter. Oder die Begründung dafür. Jugendliche und Erwachsene mögen sich das in Einzelfällen auch mal ausdenken, als strategisches Mittel, um irgendwas zu bewirken. Kinder nicht. Das können wir einfach klar festhalten. Wir hatten auch hier noch eine Lehrkraft, das war sehr spannend, die dann sagte, ja, aber also stellen Sie sich vor, wir hatten da so einen Lehrer und dann und Kinder da sowas gesagt und jetzt hatten wir auch Angst, das zu melden, weil stellen Sie sich mal vor, das wäre jetzt wirklich wahr, dann würde der ja seinen Job verlieren. Habe ich gesagt, ja, ich würde mir wünschen, dass der dann seinen Job verliert, weil dann sollte der auch nicht mehr arbeiten. Ja, aber dann ist ja sein ganzes Leben gelaufen. Sag ich, ja, vielleicht, weiß ich jetzt nicht, muss er sich einen anderen Job suchen. Und ich habe sie dann einfach gefragt, aber stellen Sie sich vor, das stimmt. Und Sie melden es nicht. Dann ist ja das Leben von dem betroffenen Kind auch nachhaltig gestört durch ihr Nicht-Eingreifen. Möchten Sie das? Möchten Sie das riskieren? Also wenn Sie es abwägen, möchten Sie riskieren, dass Sie dem Kind 6 oder 10 oder 20 Jahre lang nicht helfen? Das ist was Erwachsene klarkriegen müssen, glaube ich.
Dann würde ich jetzt gerne auf die Unterschiede vielleicht zu sprechen kommen, wie Kinder sexualisierte Gewalt erfahren in Abhängigkeit von ihrem sozialen Geschlecht. Also wie wird sexualisierte Gewalt an Jungen verübt oder als Menschen, die als Jungen erzogen werden und an Menschen, die als Mädchen erzogen werden. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, dass die jeweils anders damit umgehen und was da die die Probleme sind, die auftreten, die dazu führen, dass man, dass Jungen, die sehr stark als Jungen erzogen werden und Mädchen, die sehr stark als Mädchen erzogen werden, nicht darüber sprechen unbedingt. Und jetzt wäre für mich eben die Frage, gibt es da auch, stellt sich die sexualisierte Gewalt, die sozial erzogene Jungen und sozial erzogene Mädchen unterschiedlich erleben oder die unterschiedlich an ihnen ausgeführt oder begangen wird?
Ich glaube nicht grundsätzlich. Mhm. Ich glaube, dass die Unterschiede der Ausübung weniger auf das Geschlecht der Betroffenen bezogen ist. Ich weiß von irgendwelchen Untersuchungen, die ich mal gelesen hatte, dass die bei den Ausübenden eher nochmal, also bei den Täter-Täterinnen, geschlechtlich unterschiedlich ausgestalten ist. Mhm. So haben Frauen wohl häufiger oder neigen Frauen häufiger dazu, die sexualisierten Gewalttaten in pflegerische Handlungen einzubetten. Mhm. Und es gibt von den TäterInnen einen auffällig hohen Teil von Frauen, die dann auch wirklich in Pflegeberufen arbeiten. Also als Kinderkrankenschwester oder eben in Einrichtungen für Kinder, die auf körperliche Pflege angewiesen sind. Die Gewalthandlungen gegenüber den Kindern sind aber, soweit ich das weiß und soweit ich da den Einblick drin habe, nicht wirklich unterschiedlich.
Und in euren Workshops versucht ihr, Jungen und Mädchen auf der Basis des sozialen Geschlechts unterschiedlich zu erreichen?
Also, da wir wissen, dass das soziale Konstrukt von Geschlecht eine Rolle spielt, auch in der Thematik der sexualisierten Gewalt, wir können das nicht wegnegieren, haben wir Rollenspiele, in denen wir durchaus explizit Mädchen als Rolle zeigen. Mhm. Wie zum Beispiel bei dem der sexualisierten Gewalt, wo es um die Kara geht. Und Kara ist ein Mädchen, die sexualisierte Gewalt durch einen männlichen Menschen, nämlich den Onkel, erlebt. Wobei wir uns darum bemühen, dass alle Kinder sich dieses Stück angucken dürfen, die Geschichte des Mädchens spannender oder passender für sich finden. In dem zweiten Rollenspiel, was sehr ähnlich ist, wir teilen die Gruppe an der Stelle einfach, genau, und in dem anderen Rollenspiel, das ist sehr, sehr ähnlich, aber da ist der Protagonist ein männlich lebendes Kind, das ist der Kai, der hier auch Gewalt durch einen männlichen Menschen, nämlich durch den Fußballtrainer, erfährt. Auch die Geschichte öffnen wir für Kinder aller Geschlechter, weil wir nicht zuschreiben wollen, wer sich die Geschichte von dem Jungen angucken soll, muss, so, sondern die Kinder sollen hier selber die Möglichkeit haben, sich dafür zu entscheiden. Wir wissen aus der Erfahrung, dass das für Kinder leichter ist, sich in kleinen Gruppen zu öffnen und auch in kleinen Gruppen eher spielen als in großen Gruppen. Die Fragen auch in den kleinen Gruppen nochmal andere und intensivere Fragen als in der gesamten Gruppe. Wir wissen auch, dass Gruppen, wo weiblich sozialisierte Kinder, ausschließlich weiblich sozialisierte Kinder miteinander sitzen, häufig für diese Kinder als ein geschützterer Rahmen erlebt werden. So wie das auch für Gruppen gilt, in denen rein männlich sozialisierte Kinder sich befinden. Wir haben aber diese strikte Teilung aufgehoben. Es war ein Abwägungsprozess. Es war tatsächlich dieser Abwägungsprozess, wo finden die sich geschützter, haben die Kinder mehr Möglichkeiten zu sprechen, in Abgrenzung zu, wo schreiben wir fest, wer sich jetzt aber wie entscheiden muss und welchem Geschlecht zuschreiben muss. So, denn wir hatten früher Mädchen- und Jungsgruppen und wir machen es nicht mehr. Es sind Abwägungsprozesse. So, denn wir hatten keine dritte Gruppe für Leute, divers leben, Kinder. Und das hätten wir einführen müssen. Dazu fehlt uns aber der zeitliche Rahmen und vielleicht auch noch das Verständnis bei vielen Kindern. Dann wären auch da wieder große Irritationen. Insofern versuchen wir das so weit wie möglich aufzuheben. Wir haben mittlerweile auch Rollenspiele, wo es einfach um ein Kind geht. Und das Kind heißt dann Sascha. So, und es spielt keine Rolle, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist, weil es für die Geschichte keine Rolle spielt. Aber wir sind nicht frei von Geschlechtszuschreibungen. Wir machen die auch immer wieder aus Versehen und manchmal auch sogar mit Absicht. Genau, wir haben männliche Täter, weil ungefähr, je nach Untersuchung, 80-90% aller Täter eben männliche Menschen sind. So, und wir möchten auch dieses Machtverhältnis darstellen und haben uns deshalb sehr bewusst gegen eine weibliche Täterin entschieden. Wir haben in den Definitionen, gerade im Hinblick jetzt auf unser Handbuch, was wir veröffentlichen und dann auch immer mit rausgeben für die begleitenden Lehrkräfte, sehr bewusst die Schreibweise gewählt Täter und TäterInnen. Wir haben die rein männliche vorangestellt und haben dann Täter Sternchen innen als zweite Form gewählt, um da nochmal die Diversität auch aufzumachen. Denn nicht alle TäterInnen sind ja auch nur Frauen. Also es gibt bestimmt auch IntertäterInnen oder TranstäterInnen. Es gibt nur überhaupt keine Statistik dazu.
Das ist jetzt natürlich gerade ein schwieriger Komplex, weil wir da ja wieder anfangen. Wir wollen dieses patriarchale System eigentlich aufbrechen und die sexualisierte Gewalt, die darin stattfindet. Aber gleichzeitig ist die sexualisierte Gewalt, die innerhalb des patriarchalen Systems stattfindet, natürlich durch das patriarchale System geprägt. Und da beißt sich da so ein bisschen die Katze in den Schwanz vielleicht. Trotzdem an der Stelle vielen Dank für das Gespräch, denn hier also sind wir mit den Fragen durch und vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare, Themenvorschläge oder Feedback für mich habt, könnt ihr mir jederzeit gerne eine Mail schreiben an hybridestreetwork@verein-jugendliche.de. Außerdem könnt ihr uns auf unserer Instagram-Seite besuchen unter anti-helden. Wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare oder Likes da lasst oder auch Direct Messages mit Feedback senden möchtet. Und genau, vielen Dank, Lena, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier sein durften.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.